Ja, liebe Geschwister, auch von meinerseits ein herzliches Willkommen zu unserem heutigen Gottesdienst. Ja, wir machen Fortsetzung, Epheser. Und zwar geht es heute um die Verse 11 bis 18 aus dem zweiten Kapitel. Epheser 2, 11 bis 18. Jetzt lese ich das vor nach der neuen Genfer Übersetzung. Denkt doch einmal zurück. Ihr wisst ja, dass ihr wegen eurer nichtjüdischen Herkunft die Unbeschnittenen genannt werdet. Und zwar von denen, die sich selbst als die Beschnittenen bezeichnen. Wie stand es denn früher um euch? Früher hattet ihr keinerlei Beziehung zu Christus. Ihr hattet keinen Zugang zum israelitischen Bürgerrecht und wart ausgeschlossen von den Bündnissen, die Gott mit seinem Volk eingegangen war. Seine Zusagen galten ihnen und nicht euch. Euer Leben in dieser Welt war ein Leben ohne Hoffnung, ein Leben ohne Gott. Doch das alles ist durch Jesus Christus Vergangenheit. Weil Christus sein Blut für euch vergossen hat, seid ihr jetzt nicht mehr fern von Gott, sondern habt das Vorrecht, in seiner Nähe zu sein. Ja, Christus selbst ist unser Friede. Er hat die Zweiteilung überwunden und hat aus Juden und Nichtjuden eine Einheit gemacht. Er hat den Zaun niedergerissen, der zwischen ihnen stand, und hat ihre Feindschaft beendet, denn durch das Opfer seines Leibes. Hat er das Gesetz mit seinen zahlreichen Geboten und Satzungen außer Kraft gesetzt. Sein Ziel war es, Juden und Nichtjuden durch die Verbindung mit ihm selbst zu einem neuen Menschen zu machen und auf diese Weise Frieden zu schaffen. Dadurch, dass er am Kreuz starb, hat er sowohl Juden als auch Nichtjuden mit Gott versöhnt und zu einem einzigen Leib der Gemeinde zusammengefügt. Durch seinen eigenen Tod hat er die Feindschaft getötet. Er ist in diese Welt gekommen und hat Frieden verkündet. Frieden für euch, die ihr fern von Gott wart, und Frieden für die, die das Vorrecht hatten, in seiner Nähe zu sein. Denn dank Jesus Christus haben wir, Juden wie Nichtjuden, durch ein und denselben Geist freien Zutritt zum Vater. Bis dahin. Wir wollen noch mal stille werden. Ja, Herr, zeig du jetzt dein königliches Walten. Bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Mach uns still und rede du. Amen. Ja, liebe Geschwister, wenn wir in diesen Text einsteigen, so ist es zumindest mir ergangen, nicht gelangen wir in ein komplett anderes Denken. Nicht, dass wir normalerweise so in unserer Kultur, in unserer Weltanschauung überhaupt nicht haben. Das ist einerseits ja nichts Neues. Es war eigentlich schon immer so, dass das Denken der Bibel eben nicht kompatibel ist mit dem, was so normal in der Welt also gedacht wird. Und der Apostel Paulus, das wissen wir, er sagt es ja selbst im Römerbrief, nicht, dass wir uns nicht eins machen sollen mit den Denksystemen dieser Welt, sondern dass wir ein neues Denken erhalten, nicht, wir sprechen da von der Metamorphose des Denkens. Jetzt natürlich die Frage, inwiefern wird wirklich hier in diesem Text also völlig anders gedacht? Das beginnt ja schon gleich am Anfang, dass davon die Rede ist, von einem Einst und Jetzt oder von einem Davor und Danach oder von einem Vorher oder Nachher, je nachdem, wie ihr das sagen wollt. Ich meine, dieses Wörterpaar ist zum Teil ja auch in der Werbung sehr beliebt, das kennen wir, nicht? Denken wir so an so eine Schlankheitsdiät, nicht ein Bild vorher mit der recht korpulenten Person und dann ein Bild mit derselben Person danach, nicht schlank wie eine Gerte und dazwischen, ja, was weiß ich, da lag die Einnahme irgendwelcher Mittel oder einer speziellen Diät. Also das kennen wir. Vorher und nachher, ja, auch der Apostel Paulus gebraucht dieses Wörterpaar, denn er erinnert ja gleich am Anfang seine Leser daran, nicht auch in eurem Leben, nicht gab es ein Vorher und ein Nachher. Wie gesagt, wir finden es gleich am Anfang, nicht Vers 12 beschreibt das Vorher, Vers 13 beschreibt das nachher. Und das heißt also, dass es zwischen Vers 12 und Vers 13 ein Ereignis gegeben haben muss, nicht das eben zu dieser Unterscheidung, das zu diesem Vorher, zu diesem Nachher also geführt hat. Nicht? Und das war das Kommen also Jesu Christi in diese Welt mit seinem Sterben und seinem Leiden am Kreuz von Golgatha. Und wir alle wissen, das ist jetzt nicht zufällig entstanden, sondern das ist planerisch vom lebendigen Gott vorgegeben. Wir können es nachlesen, Epheser 1, die Verse 9 und 10. So, damit war also diese zeitliche Zäsur gesetzt, und wir haben das ja auch noch so ein bisschen, das sind so die letzten religiösen Relikte, nicht, in unserer Gesellschaft, nicht, wir sagen ja auch vor Christus, nach Christus. Es wird aber auch in der Hinsicht, liebe Geschwister, es wird aber auch in der Hinsicht anders gedacht, anders unterschieden als in der Welt, dass zunächst einmal die Menschheit oder die Völkerwelt in zwei Gruppen eingeteilt wird mit recht unterschiedlichen Größenangaben. Die eine Gruppe, das sind die Juden, die Beschnittenen, und die anderen, das sind die Nichtjuden, Querstrich Heiden, die Unbeschnittenen. Nicht, das ist eine schlichte, aber überraschende Aufteilung des lebendigen Gottes, nicht, was die gesamte Völkerwelt anbetrifft. Nicht, und dass die Menschheit sagt, ja, was soll so eine Einteilung? Wir unterscheiden doch ganz anders. Wir unterscheiden zwischen, was weiß ich, Kulturen, Rassen, Geschlecht, IQ, Hautfarbe, Religion und so weiter und so weiter. Und Gott sagt, nein. Ich habe innerhalb der Völkerwelt, nicht, habe ich ein Volk unterschieden von allen anderen. Ein Volk habe ich hervorgehoben, ein Volk habe ich erwählt, mit dem ich meine heilsgeschichtlichen Gedanken durchführen werde. Und da kommt niemand dran vorbei. Ich habe Abraham erwählt, ich habe Isaak erwählt, ich habe Jakob erwählt und so weiter, durch welche alle auf den einen, auf meinen Sohn, auf den Messias, auf den Retter, auf den Heiland hinausläuft. So habe ich es gemacht. Und dass Gott so vorgeht, dass Gott also ein Volk, das Volk der Juden, nicht unterschieden hat von allen anderen Völkern, ist ja etwas, woran sich der menschliche Sinn ja bis heute wund reibt. Nicht, wir kennen alle diese Passagen in der Bibel, nicht Taumel in Jerusalem, der Taumelbecher der Nationen und so weiter und so fort. Nicht, aber der Apostel Paulus nimmt uns jetzt, wie er auch im Epheserbrief saß, nimmt uns jetzt wirklich mit geöffneten Augen des Herzens, nimmt er uns eine Sicht in eine Denkweise hinein, ja, die man so nicht haben kann. Die man einfach so nicht haben kann, wenn es einem durch die Bibel, durch das Wort Gottes nicht offenbart wird oder gegeben wird. So. Nun haben wir zunächst mal die beiden Gruppen, nicht? Die einen, die Juden haben jetzt nun ganz entscheidende Dinge. Nicht? Das wird uns ja hier auch im Text gesagt. Nicht? Sie haben den Messias. Er ist ihnen zumindest angesagt worden. Sie haben das Bürgerrecht, sie haben die Bündnisse, sie haben die Hoffnung, sie haben die Beziehung zum lebendigen Gott. Und wer das noch etwas intensiver nachlesen will, der kann dann Römer 9, Vers 4 aufschlagen, da wird das noch etwas detaillierter beschrieben. Und das sind ja keine unwesentlichen Dinge. Aber all das haben die Nichtjuden, Querstrich Heiden, eben nicht. Und dadurch sind die Juden, die wenigen, ganz nah und die Heiden, die vielen, ganz fern. So sagt es ja unser Wort. Also wir merken, das Denken der Bibel komplett anders als normalerweise in der Welt also wirklich gedacht wird. Und damit haben wir schon die zweite überraschende Erkenntnis der biblischen Weltanschauung. So, und die nächste Erkenntnis ist, dass hier in Vers 14 ist von einer Trennmauer, von einem Zaun die Rede. Und man fragt sich jetzt, wen trennt nun eigentlich dieser Zaun? Man könnte ja zunächst meinen, dass es die Juden und die Nichtjuden trennt. Es ist ja ständig hier in diesem Abschnitt von diesen beiden Gruppen die Rede. Wenn man aber jetzt etwas weiterliest, die Verse 15 und 16, dann könnte es doch sein, dass der Apostel Paulus zunächst einmal einen anderen Zaun im Blick hat. Einen Zaun, ja, der lebensgefährlich ist. Ja, man müsste korrekterweise sagen, der tödlich ist. Nicht ein Zaun, der zwischen Juden und Heiden einerseits und dem lebendigen Gott andererseits steht. Nicht also beide Gruppen, die wenigen Nahen, die Juden, und die vielen Fernen, die Heiden, nicht sind von Gott getrennt. Und normalerweise besteht ja zwischen Gott und seinen Geschöpfen Feindschaft. Nicht so bewertet Gott ihren Unglauben, ihren Ungehorsam und ihre Untreue. Nicht der Zugang ist damit versperrt. Und solange dieser Zugang dicht ist, gilt das, was am Ende von Vers 12 steht. Wir haben es vorhin gehört. Euer Leben in dieser Welt war ein Leben ohne Hoffnung, ein Leben ohne den lebendigen Gott. So, das ist der Zustand des Normalbürgers. Und deswegen betont ja der Apostel Paulus in Vers 16, dass beide Gruppen, Juden wie Nichtjuden, ja, mit Gott versöhnt werden müssen, um überhaupt zu ihm kommen zu können. Und damit, dahinter verbirgt sich eine interessante Frage, nicht? Wie steht das mit der Judenmission? Wir wissen, dass das ja eine strittige Frage ist in unserer kirchlichen Landschaft. Aber demnach ist auch die Judenmission statthaft und erlaubt. So, und diesen tödlichen Zaun, der zwischen Juden und Nichtjuden und dem lebendigen Gott besteht, den hat nun Jesus Christus eingerissen. Und der Apostel Paulus beschreibt das ja mit verschiedenen Formulierungen. Vers 13, durch das Blut Jesu Christi. Vers 14, durch das Opfer seines Leibes. Vers 16, durch das Kreuz. Weil eben am Kreuz durch das Opfer des Leibes das Blut geflossen ist. Und Vers 16 lesen wir, endet also mit dem Fazit, dass Jesus die Feindschaft beseitigt hat durch sich selbst. Ja, dass er sich im Grunde genommen quasi mit seiner ganzen Existenz in dieses Geschehen da hineingeworfen hat. Und das müssen wir auch richtig begreifen, liebe Geschwister, denn Jesus hat nicht für uns verhandelt. Er hat auch keinen Kontakt vermittelt zwischen seinem Vater und seinen Geschöpfen, sondern er hat sich da mit seiner ganzen Existenz wirklich in dieses Geschehen hineingeschmissen. Ja, das ganze Geschehen am Kreuz auf Golgatha ist wie bei einem Minenfeld. Nicht? Stellen Sie sich vor, zwischen dem lebendigen Gott und den Menschen und seinen Geschöpfen liegt dieses Minenfeld. Keiner hat die Möglichkeit, zu Gott zu kommen. Und wenn er es versucht, nicht, dann wird er in die Luft gesprengt, sozusagen im Bild jetzt gesprochen, und ja, er zerschellt in der Heiligkeit oder vor der Heiligkeit Gottes, er zerschellt in dem Gericht des lebendigen Gottes. So, und was hat jetzt Jesus Christus gemacht? Er ist auf dieses Minenfeld gegangen. Er hat, ja, sehenden Auges ganz bewusst auf diese Minen getreten, hat sie ausgelöst und hat sich durch das gerechte Gericht Gottes wirklich in die Luft sprengen lassen, zerreißen lassen, obwohl er ohne Sünde war, liebe Geschwister. Und damit hat sich natürlich auch etwas Entscheidendes geändert, was wir in Vers 15 lesen. Nicht, er hat das Gesetz mit seinen zahlreichen Geboten und Satzungen außer Kraft gesetzt. Auch das dürfen wir jetzt nicht falsch verstehen. Das heißt jetzt nicht, dass Jesus damit die Gültigkeit der Gebote außer Kraft gesetzt hat. Nein, sie haben weiterhin noch Gültigkeit, denn wir wissen, sie geben uns Orientierung, sie geben uns die Richtlinien vor. Sie sagen uns, was der verbindliche Wille des lebendigen Gottes ist im Umgang mit unserem Leben, zum Beispiel im Umgang mit unseren Nächsten. Nicht? Und es ist aber ganz wichtig, dass wir die Gebote immer wieder als Spiegel haben, damit wir wirklich unsere Sündhaftigkeit immer wieder erkennen. Wir sind und bleiben Sünder, wenn auch errettete Sünder, und haben jeden Tag die Vergebung also wirklich notwendig. Aber die Gebote sind jetzt nicht mehr dieser Zaun oder diese Trennmauer zwischen Gott und uns. Sie können uns also jetzt nicht mehr anklagen. Nicht dadurch, dass wir zu ihm kommen dürfen durch das Versöhnungswerk Jesu Christi, dadurch, dass uns jetzt das Evangelium verkündigt worden ist, dadurch, dass er uns die Herzen geöffnet hat und dass wir es eines Tages haben im Glauben annehmen dürfen, nicht schaut uns Gott jetzt ganz anders an. Er schaut uns immer durch seinen Sohn Jesus Christus an, nicht der sündlos gelitten und gestorben ist und auferstanden und natürlich auch auferstanden ist später. Nicht Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Für den Gottlosen, nicht, ist das Gebot, sind die Gebote wie eine Anklage, nicht die Gebote sagen ihm, wie er zu leben hat und sein Leben betrachtet nicht, liegt komplett daneben. Natürlich, liebe Geschwister, natürlich gab es auch diesen Zaun zwischen Juden und den Nichtjuden -Heiden, natürlich. Wir sagten ja vorhin, es ist immer wieder die Rede hier von diesen beiden Gruppen. Und in Vers 14 sagt er es ja, er hat aus Juden und Nichtjuden eine Einheit gemacht. Nicht Vers 15. Er hat aus den beiden sozusagen einen neuen Menschen gemacht. Nicht Vers 16. Nicht er hat beide durch das Leiden und Sterben seines Sohnes Jesus Christus versöhnt. Und nochmal Vers 18. Nicht, dass beide Gruppen nicht haben jetzt durch denselben Geist haben jetzt freien Zutritt zum Vater. Wir haben es ja vorhin unterwegs. Diese beiden Gruppen unterscheiden sich jetzt durch ihre Vergangenheit. Nicht die, und zwar die einen waren von Geburt im Juden und die anderen waren von Geburt Heiden. Und zwischen diesen beiden hat es eine Trennmauer gegeben und man muss es auch sagen, zum Teil von Gott so gewollt. Zum Teil von Gott so gewollt. Er hatte nämlich die Juden ganz besonders auserwählt. Nicht, er hat ihnen Besonderes gegeben, er hat ihnen besondere Gebote, besondere Satzungen, er hat ihnen die Festtage gegeben, er hat ihnen die Opfer gegeben und so weiter. Nicht, die Juden sollten sich nach dem Plan Gottes schon unterscheiden von dem Rest der Welt. Aber die Frage ist natürlich, warum sollten sie sich unterscheiden? Sie sollten nämlich einen Dienst an den Heiden tun. Sie sollten nämlich durch ihr Verhalten auf den lebendigen Gott hinweisen. Und sie, die Juden, sollten sie, die Heiden, einladen zum lebendigen Gott. Das war eigentlich ihr Dienst. Wie das ausgegangen ist, wissen wir ja alle. Nicht, und das ist ja schon im Alten Testament angesagt. Jesaja 56, Vers 7, da heißt es, mein Haus soll ein Bethaus sein. Ja, für wen? Für alle Völker. Und als der lebendige Gott den Abraham berief, hat er gesagt, durch dich sollen gesegnet werden alle Völker. Natürlich hatte sich jetzt durch diese Unterscheidung, die ja zum Teil von Gott so gewollt war, hatte sich natürlich im Laufe der Jahrhunderte Trennendes ergeben. Ja, richtig. Kann man ja besonders gut und deutlich sehen am Tempel. Nicht wer, wann, wo, wie, in welche Bereiche durfte. Nicht, und man hat bei Ausgrabungen hat man eine Inschrift gefunden, folgenden Inhalts. Kein Heide darf innerhalb der Schranke des Heiligtums eintreten. Wer es dennoch wagt und ergriffen wird, nicht ist für den Tod, der folgen wird, selbst verantwortlich. Klare, eindeutige Sprache. Oder denken wir nur an den mühsamen Weg eines Proselyten, wenn er zum jüdischen Glauben übertreten wollte. Und dann fand ich noch eine interessante Stelle in der Apostelgeschichte. Der Apostel Paulus kommt von seiner dritten Missionsreise zurück und plötzlich geht das Gerücht herum, dass er, der Jude, der ja in den Tempel durfte, einen Nichtjuden mit in den Tempel hineingebracht hätte, obwohl das gar nicht stimmt. Aber es gab einen furchtbaren Aufruhr. Kann man also irgendwie nachlesen, Apostelgeschichte 21. Und jetzt zurück zu Jesus. Jetzt entdecken wir, dass mit dem Ereignis auf Golgatha nicht wirklich ja, eine Revolution stattgefunden hat jetzt zwischen diesen beiden. Nicht, dass eben nicht nur die Nahen, also die Juden, die ja schon Christus angesagt bekamen im Alten Testament, nicht, dass sie jetzt zu ihm kommen können, sondern dass jetzt auch die Fernen, die Heiden, nicht das gleiche Recht haben. Nicht, und es gibt eine ganz, auch das war schon im Alten Testament angekündigt. Es gibt eine ganz prägnante Stelle aus dem Buch des Propheten, Jesaja 49, der Vers 6. Da heißt es: Es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, die Stämme Jakobs aufzurichten und die Zerstreuten Israels wiederzubringen. Es ist zu wenig, sondern ich habe dich auch zum Licht der Heiden gemacht, dass du seist mein Heil bis an die Enden der Erde. So, und jetzt mussten natürlich die Heiden nicht mehr den Umweg gehen über das Judentum, um, ich sag's mal so, in die Gemeinde Jesu Christi zu kommen. Nicht? Und die Juden, das wissen wir auch, die brauchten jetzt nicht mehr diese Opfer zu bringen, weil Jesus Christus eben das entscheidende Opfer gebracht hat. Aber das sagt uns als Gemeinde etwas ganz, ganz wichtig. Gut, wir haben jetzt nicht das Problem Juden, Christen, Heidenchristen hier in unserer Gemeinde, nicht? Wir hier sitzen nur Heidenchristen, ja? Aber trotzdem, liebe Geschwister, achten wir darauf, dass wir nicht in unseren Köpfen und in unseren Herzen solche überflüssigen Zäune aufbauen. Nicht, wir gehören ja durch Jesus Christus zusammen. Und der Apostel Paulus, er macht es ja ganz geschickt. Er appelliert ja nicht an unseren guten Willen. Er appelliert auch nicht an die Toleranz, sondern er greift auf Fakten zurück. Nicht, er sagt, seht auf Christus. Seht auf Christus. Jeder von uns, ob fern oder die nahen, nicht der jetzt zu seinem Leib gehören darf, ja, nur deshalb, weil Jesus Christus alles getan, alles dafür geleistet hat. Und das ist eben das Wunder, das ist eben das Geheimnis der Gemeinde. Nicht? Christ ist jetzt Christ. Nicht ob Judenchrist oder Heidenchrist, was weiß ich, ob Arbeitnehmer oder Arbeitgeberchrist, ob armer Christ, ob reicher Christ, nicht ob Schüler, Studentenchrist oder Professorenchrist. Diese Unterschiede sind jetzt durch Jesus Christus nicht in der Gemeinde aufgehoben, liebe Geschwister. Und trotzdem bleiben wir nüchtern. Bei alledem bleiben wir wirklich nüchtern. Denn es kommen ja die unterschiedlichsten Menschen da in der Gemeinde Jesu Christi zusammen. Und wir sind alle noch Menschen. Und jeder bringt so seine Macke mit in die Gemeinde hinein. Ist auch Fakt. Nicht jeder hat so seine persönlichen Eitelkeiten, seine persönlichen Empfindlichkeiten, nicht seinen Stursinn, seinen Eigensinn und so weiter und so fort. Nicht, das bringen wir doch mit. Das ist doch Realität. Nicht? Und deswegen kann es in der Gemeinde krachen. So krachen, dass man sich entzweit. Und Jesus Christus sagt uns, wie wir da wirklich miteinander umzugehen haben. Nicht? Und er sagt es von euch, Jesusleuten, kann ich das erst recht erwarten, dass ihr euch darum kümmert, dass es in der Gemeinde so zugeht, wie es mein Wille ist? Nicht? Das müssen wir ganz klar und ganz nüchtern sehen. Da wir jetzt schon mal bei Zäunen sind, es gibt noch einen Zaun. Ich weiß nicht, wo man ihn genau entdecken kann. Wahrscheinlich versteckt oder zwischen den Zeilen herauszulesen in Vers 17. Ja, das ist ein Zaun, der ja oftmals gar nicht so wahrgenommen wird, aber der ein erschreckendes Merkmal hat. Es ist nämlich ein Zaun, der nicht zu vermeiden ist, der in alle Ewigkeiten bleibt. Und wir wissen, um welchen Zaun es da geht. Es ist ein Zaun, der durch die Familien gehen kann. Er kann also innerhalb einer Familie, kann der Ehepartner trennen, obwohl sie sich innig lieben. Er kann innerhalb der Familie Geschwister trennen. Er kann außerhalb der Familie echte Freundschaften durcheinander bringen oder zerstören. Es ist ein Zaun, ja, der unvermeidlich ist, der bis in alle Ewigkeiten bleibt. Nicht nur dieser Zaun, unvermeidliche Zaun ist heute der Zaun zwischen Christen und Nichtchristen. Müssen wir ganz nüchtern sehen. Wie gesagt, der in alle Ewigkeiten bestehen bleibt. Auch daraus haben wir etwas zu lernen, was eben nicht dazu führen darf, dass uns dieser Zaun nicht mehr zu interessieren hat. Denn solange Zeit ist, Solange wir hier auf der Erde leben, haben wir von Jesus Christus den Auftrag, vor diesem Zaun nicht zu kapitulieren. Denn es ist ja so, immer wenn das Evangelium verkündigt wird, all das, was wir bis jetzt gehört haben, nicht, dass er durch sein Werk Nichtjuden und Juden versöhnt hat, nicht, dass Menschen zum lebendigen Glauben an ihn gekommen sind, ist es immer so, immer wenn das Evangelium verkündigt wird, ist es so, jetzt im Bild gesprochen, nicht, dass dieser unvermeidbare Zaun für einen kurzen Moment heruntergedrückt wird und Menschen eingeladen werden, über diesen Zaun zu steigen. Diese Aufgabe haben wir, bis wir hier abtreten. Das müssen wir also ganz klar sehen. Und wenn hier in dem Text immer wieder von den Fernen und von den Nahen die Reden sind, ja, man könnte das vielleicht jetzt auch auf unsere heutige Zeit übertragen, wer sind die Fernen? Ja, vielleicht sind es die, die mit Gott absolut nichts mehr zu tun haben wollen, die sagen, es ist für mich vollkommen überflüssig, für mich braucht es überhaupt nicht ans Kreuz zu gehen. Vollkommen überflüssig. Lass mich mit dem Ganzen in Ruhe. Ja, und die Nahen, vielleicht sind es die heute, die religiös interessiert sind, die zwar an einen lebendigen Gott glauben, die sagen, ja, es gibt einen Gott und ich glaube auch daran und ich bin auch davon überzeugt, dass nach dem Tode es weitergeht, obwohl es niemand so genau sagen kann, wie es dann aussieht. Aber die Sache mit Jesus Christus, die ist mir doch ein bisschen zu eng. Tja, liebe Geschwister, egal ob fern oder nah, nicht, sie haben beide eines gemeinsam, sie stehen jenseits dieses unvermeidlichen Zaunes. Nicht, ob sie nun 100 Meter davon entfernt sind oder ob sie angelehnt an diesem Zaun liegen, nicht, daneben ist daneben, am Ergebnis ändert sich überhaupt nichts. Tja, und so bleiben drei Fragen übrig, die sich jeder von uns stellen kann. Nicht, gibt es in deinem Leben über einen überflüssigen Zaun? Gibt es in deinem Leben vielleicht eine Person, nicht, wo du, sag ich mal, innerlich schon auf Distanz gegangen bist zu dem, mit dem du absolut nichts mehr zu tun haben willst? Nächste Frage, nicht, wo sind in deinem Umfeld, wo sind da also unvermeidbare Zäune? Kennst du Menschen aus deinem Umfeld, ja, die entweder von Jesus Christus noch nichts gehört haben oder die momentan Schwierigkeiten haben mit dieser ganzen Problematik. Gibt es solche unvermeidlichen Zäune in deinem Umfeld? Und natürlich die allerwichtigste Frage, die entscheidendste Frage, die wichtigste Frage, ist der tödliche Zaun wirklich in deinem Leben beseitigt? Das ist natürlich die wichtigste Frage, liebe Geschwister. Und damit kommen wir zu einer letzten Erkenntnis der biblischen Weltanschauung. Denn jetzt, nachdem Jesus Christus sozusagen die Welt versöhnt hat, dass Menschen zu ihm kommen können und dass Menschen jetzt das Evangelium gehört haben, er ihnen die Herzen geöffnet haben, sie es angenommen haben, gibt es jetzt eine dritte Gruppe. Und zwar nicht die jetzt zu diesem neuen Organismus gehören, eine dritte Gruppe von neuen Menschen, nicht die zu diesem Organismus des Leibes des Christus gehören. Nicht eine dritte Gruppe herausgerufen durch ein und denselben Geist aus den beiden anderen Gruppen. Aus den Nichtjuden und aus den Juden-Heiden. Jetzt gibt es diese dritte Gruppe, liebe Geschwister. Und allerdings war jetzt interessant, ist ja mal wirklich, aber das kann ja gestern hier nicht Thema sein, aber interessant wäre es wirklich mal so die Geschichte der Gemeinde Jesu Christi mal wirklich zu durchforsten. Zunächst mal war es aber jetzt so, dass die erste kurze Phase der Gemeinde Jesu Christi eine ausschließlich jüdische Phase war. Jetzt bezogen auf das Kernland, wohlgemerkt, auf das Kernland. Nicht Israel, nicht? Bis dann die ersten Heiden zum Glauben kamen, der Kämmerer, dann die Effekte der Samaria-Mission und dann der Hauptmann Cornelius, nicht? Und so weiter und so fort. Ja, liebe Geschwister, das müssen wir doch sagen. Das, was wir bis jetzt in diesem Text wirklich gehört haben, wird doch heute so nicht gedacht. Und wie weit wir von diesem Denken, biblischen Denken, nicht hier in unserem Land entfernt sind, das merkt man unter anderem daran, nicht mal, dass man immer wieder überrascht ist, wenn ein Jude zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus Christus in unserem Land kommt. Nun, der Apostel Paulus würde gemäß seines Römerbriefes, er würde sagen, hallo, lieber Heide, nicht wenn jemand das erste Recht hat, nicht den Messias in Anspruch zu nehmen, dann doch wohl ein Jude. Nicht sei froh, dass du hinzugekommen bist. Also stelle A und B nicht auf den Kopf. Nicht? Ganz klar. Also, was uns wirklich in diesem Text entgegenkommt, ist ein völlig anderes Denken, liebe Geschwister. Und es gilt, das wieder wahrzunehmen oder wieder richtig wahrzunehmen. So, und jetzt, liebe Geschwister, was ist jetzt? Jetzt bin ich mit Jesus Christus versöhnt. Bleiben wir mal jetzt bei den Fernen, hier bei den, es gilt genauso auch für die Nahen, für die Judenchristen. Aber was jetzt? Jetzt bin ich mit Jesus Christus versöhnt. Ich habe sein Evangelium gehört. Er hat mir das Herz geöffnet. Ich bin zum lebendigen Glauben an ihn gekommen. Was jetzt? Jetzt erfreue ich mich dieser Heilsgüter, die jetzt da aufgezählt werden. Nie mehr ohne Frieden. Nie mehr ohne Gemeinde. Nie mehr ohne Zugang zum Vater. An diesen Heilsgütern darf ich mich jetzt wirklich erfreuen, liebe Geschwister. Nie mehr ohne Frieden. Es ist ja hier in diesem Text in einer Dichte vom Frieden die Rede, wie in kaum einem anderen Textabschnitt in der Bibel. Nicht? Vers 14, Christus selbst ist unser Friede. Vers 15, um auf diese Weise Frieden zu schaffen. Vers 17 taucht sogar dreimal auf. Nicht in die Welt gekommen und hat Frieden verkündigt. Frieden für euch, die ihr fern wart von Gott. Und Frieden für die, die das Vorrecht hatten, in seiner Nähe zu sein. Frieden. Frieden ohne Ende. Und Frieden, oder wie der Jude sagen würde, Shalom, ist ja für uns mehr als Waffenstillstand, sondern dass ich jetzt in der neuen Welt Gottes auch angekommen bin. Und alles, was mir da an Verheißungen gilt. Es gab einen interessanten Eintrag in ein Gästebuch in einem Badeort in Norddeutschland. Folgenden Inhalts. Mein armes Herz hienieden, also hienieden, so ein uraltes deutsches Wort, also mein armes Herz hier auf Erden. Mein armes Herz hienieden, von manchem Sturm bewegt, erlangt den wahren Frieden, wenn es nicht mehr schlägt. Ja, das ist leider auch so eine ganz irrtümliche Vorstellung, leider so ein ganz fataler Irrtum, dass man denkt, erst wenn man tot ist oder wenn das Herz nicht mehr schlägt, dann hat man Ruhe und Frieden. Und dann passierte Folgendes. Einige Wochen später las ein anderer Gast diesen Eintrag und er überlegte ganz kurz, griff dann zu seinem Kugelschreiber und schrieb Folgendes. Mein armes Herz hienieden, von manchem Sturm bewegt, erlangte wahren Frieden, seit es für Jesus Christus schlägt. Nicht? Das war die Antwort. Das war die Antwort. Es gibt also in der Tat diesen echten Frieden, das ist der Friede mit dem lebendigen Gott. Und wenn ein Mensch diesen Frieden nicht hat, dann braucht er auch nicht nach irgendeinem anderen Frieden zu suchen. Er wird ihn nicht finden, denn die Bibel sagt klipp und klar, die Gottlosen haben keinen Frieden. Die Gottlosen haben keinen Frieden. Aber nicht nur nie mehr ohne Frieden, sondern jetzt kommt auch ein Punkt, der für uns sehr, sehr wichtig ist. Nie mehr ohne Gemeinde. Nie mehr ohne Gemeinde. Vers 16. Dadurch, dass er am Kreuz starb, hat er sowohl Juden als auch Nichtjuden mit Gott versöhnt und zu einem einzigen Leib der Gemeinde zusammengefügt und so weiter. Nie mehr ohne Gemeinde. Nicht, was aus der Sicht der Bibel natürlich ganz elementar ist. Man ist ja wirklich überrascht, dass manche Christen dass sie das gar nicht so zentral sehen. Dass manche Christen so den Eindruck ermitteln, ja, Gemeinde ist so eine Art, was weiß ich, Ortsverband oder Verwaltungseinheit oder eine Organisation, um die Sache Jesu Christi noch einigermaßen gut hier auf der Erde abzuwickeln. Nicht, aber Glaube, liebe Geschwister, Glaube ist mehr als ein individuelles Beziehungsgefüge zwischen dem lebendigen Gott und mir. Nicht mit meinem Leben bin ich eingebettet in diesen neuen Organismus des Leibes des Christus, liebe Geschwister. Gemeinde zeigt etwas von meiner neuen Zugehörigkeit. Denn ich bin in der Gemeinde mehr, als ich selber alleine bin, liebe Geschwister. Das müssen wir mal begreifen. Nicht, ist keine Organisation, ist eben nicht ein bisschen, was weiß ich, Verein, Körperschaft, Gebäude, Satzungen und so weiter, nicht, wo wir Deutschen ja immer recht gut sind. Nicht, erinnern wir uns doch, was am Ende von Epheser 1 steht. Ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt und er hat ihn, den Herrscher über das ganze Universum, zum Haupt der Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Und liebe Geschwister, das müssen wir lernen. Wenn ich neu denke, nicht, wenn ich biblisch denke, dann denke ich auch immer in Gemeinde. Dann denke ich auch immer Gemeinde. Nicht notwendigerweise, sondern glücklicherweise denke ich in Gemeinde. Nicht, damit bin ich wirklich mehr, als ich selber alleine bin, liebe Geschwister. Und ich hoffe, dass dieses völlig andere Denken, auch dieses Denken in Gemeinde, dass das wirklich bei uns allen ankommt. Nicht, wie oft habe ich schon gehört, nicht, was ist dieser Gemeindeclub doch für ein seltsamer Club? Und dann erzählt er mir weiter, nicht, was wäre das schön, wenn es nicht diese eigenartigen Christen da gäbe, nicht am besten die Gemeinde bestünde nur aus uns beiden, Herr Jesus Christus, aber ich würde zumindest aussortieren, damit am Ende noch die Sympathischen übrig bleiben. Nur dann wird die Gemeinde immer kleiner, ganz super klein, bis hin zu folgender Anekdote. Nicht, da kommt ein Gemeindemitglied im Gebet zum lebendigen Gott und erzählt ihm ein Problem. Und der lebendige Gott sagt zu ihm, da muss ich dich zu meinem Sohn schicken. Und er schickt ihn dann zu seinem Sohn. Und dort angekommen sagt er, weißt du, Herr Jesus, ich habe ein riesengroßes Problem. Ich möchte so gerne in diese kleine Gemeinde hineinkommen, aber die haben zu mir gesagt, ich würde gar nicht zu ihnen passen. Und daraufhin erwidert Jesu, macht nichts, musst du auch nicht traurig darüber sein. Ich durfte auch nicht hinein. Seht, das ist der Gedankengang. Letztendlich dreht sich alles nur noch um mich. Aber das ist kein Gemeindedenken, liebe Geschwister. Nicht nie mehr ohne Gemeinde. Nicht auch das ein komplett anderes Denken, liebe Geschwister. Das Denken ist eben nicht, die können vom Glück sagen, dass sie mich haben. Sondern genau umgekehrt, nicht ich kann von Glück sagen, dass ich sie habe, die Gemeinde. So muss es sein, liebe Geschwister. Denn ich bin wirklich eingebettet in diese Gemeinschaft, nicht die alle zum Leib des Christus gehören, liebe Geschwister. Und was das bedeutet, welches Glück es wirklich ist, das haben wir ja in der Corona-Zeit erlebt. Nicht, wo auch wirklich, und das ist ja erschütternd, wo auch sicherlich manche Gemeinden nicht das Denken in Gemeinde komplett abgeschaltet haben. Und insofern diesen Gemeinden das keine Sorgen gemacht hat, mache ich mir allerdings Sorgen um solche Gemeinden, liebe Geschwister. Nicht, was machen da unsere Glaubensgeschwister in ganz anderen Situationen auf dieser Welt durch, liebe Geschwister? Um das wirklich ein Stück zu erleben, real zusammen sein mit einer Glaubensschwester oder mit einem Glaubensbruder, liebe Geschwister, um das Wort Gottes zu teilen, wirklich. Da spüren wir etwas von dieser unglaublichen Kraft und Schönheit. Ja, dass ich mehr bin, als ich alleine bin, wenn ich wirklich in Christus, wenn ich wirklich in Gemeinde bin, denke und lebe. Nie mehr ohne Frieden. Nie mehr ohne Gemeinde und ein letztes, nie mehr ohne Zugang. Vers 18, unser letzter Vers. Denn dank Jesus Christus haben wir alle Juden wie Nichtjuden durch ein und denselben Geist freien Zutritt oder freien Zugang zum Vater. Das ist ja ein wunderschöner Trinitätssatz. Nicht, aber dieser Vers, liebe Geschwister, dieser Vers ist für den Apostel Paulus absolut wirklich fundamental. Denn wenn er jetzt diese Gemeinde in Ephesus anspricht, jetzt sind wir also außerhalb dieses Kernlandes und da muss man natürlich jetzt Folgendes sagen. Denn diese Gemeinde in Ephesus und all die anderen kleinasiatischen Gemeinden hatten rein prozentual nur einen ganz kleinen jüdischen Anteil. während die absolute Mehrheit in den Gemeinden aus Heidenchristen bestand. Und nun sagt Paulus der Gemeinde in Ephesus, jetzt schaut einmal, was der Herr Jesus Christus aus euch wirklich gemacht hat, aus euch Heiden gemacht hat. Nicht, die ihr vorher ohne Hoffnung wart, ohne Beziehung zum lebendigen Gott, ohne Bürgerrecht und so weiter und so weiter und so weiter. Und das muss uns auch mal klar werden, liebe Geschwister, was das jetzt wirklich bedeutet, dass der lebendige Gott sowas aus uns Heiden gemacht hat. Nicht? Sagen wir es mal so, der Jude, um es jetzt mal ganz elementar zu sagen, ist nicht der bessere Mensch, nicht, siehe Epheser 2, erster Teil, in Bezug auf die Ferne zu Jesus Christus. Das Todsein betrifft auch den Juden. So, der Jude hat aber nur andere Voraussetzungen. Der hat eben andere Voraussetzungen. Ich sage es mal ganz mutig und ganz kühn, nicht, aber gegenüber dem jüdischen Volk war der lebendige Gott aufgrund der Verheißungen, die er den Vätern gegeben hat, ja, ich sage es jetzt mal ganz kühn und mutig, in der Pflicht. Konnte gar nicht anders handeln. Nicht, Jesus Christus musste kommen. Konnte gar nicht anders handeln, liebe Geschwister. Er hatte gar keine Chance, nicht zu kommen. Ich sage das mal trotzdem so ganz mutig. Nicht, aber gegenüber den Heiden war er nicht in der Pflicht. Es gab nicht irgendwelche Zusagen an irgendwelche Väter, für die Heiden gab es nicht. Nicht für die Heiden konnte er kommen. Für die Heiden konnte er kommen. Und es ist interessant, dass man das sogar in der Sprache des Apostel Paulus feststellt. Nicht, Römer 15, ab Vers 8. Ich sage euch, Christus ist ein Diener der Juden geworden. Ja, warum? Um der Wahrhaftigkeit des lebendigen Gottes willen. Und um die Verheißungen zu bestätigen, die er den Vätern gegeben hat. Und jetzt kommt es. Die Heiden aber sollen Gott loben, um der zusätzlichen Barmherzigkeit, zusätzlichen Gnade willen. Da haben wir es. Nicht, sagen wir es mal in unserer Sprache. Der Vater sagt zum Sohn, wir sind in der Pflicht. Wir sind in der Pflicht. Wir haben es den Vätern versprochen. Du, mein Sohn, du musst kommen, du musst gehen, du musst auf diese Erde gehen. Bleibt dir nichts anderes übrig. Den Heiden gegenüber sind wir nicht in Zugzwang, aber wir machen ihnen freundlicherweise die Tür auf. Nicht, dass uns das mal klar wird. Und seitdem, liebe Geschwister, seitdem sind wir jetzt nicht mehr in Bezug auf den lebendigen Gott, sind wir jetzt keine Gäste und Fremdlinge mehr. Aber das wäre jetzt schon wieder der Vorgriff auf die nächste Predigt. Ja, liebe Geschwister, damit bin ich am Ende und ich darf euch bitten, dass wir uns noch zum Gebet erheben.